Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei meinsportpodcast.de bei unserem Podcast, der MLS-Podcast. Jetzt habe ich fünfmal Podcast gesagt, gefühlt. Naja, egal. So, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 125 und es ist einiges passiert. Die CONCACAF Champions League, das Finale war. In der MLS gab es durchaus spannende Spiele und es war der US Open Cup. Also das heißt, wir haben ein bisschen was zu besprechen, dazu noch ein paar Transfers. Und ich hätte gesagt, wir fangen auch gleich mal mit der CONCACAF Champions League an. Denn ja, da haben wir heute einen glücklichen Mann bei uns im Podcast, beziehungsweise er ist schon immer bei uns dabei, nämlich Daniel. Und er wird jetzt gleich ein bisschen was darüber berichten, aber zuvor werden wir noch Anne begrüßen, die ist nämlich heute auch dabei.
Schönen guten Tag und ich finde es eine Ehre, heute mit einem Champion aufnehmen zu dürfen.
Und natürlich unser Champion Daniel.
Ja, vielen Dank, Vincent. Ich grüße euch alle da draußen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Habe ich schon das Wort?
Du bekommst das Wort.
Sehr schön, ich danke dir, Vincent. Ja, CONCACAF Champions League Finale. Die Seattle Sounders im heimischen Lumen Field gegen keinen geringeren als Pumas, Vertreter aus Mexiko. Hinspiel endete ja 2:2. Dank zweier Elfmeter, die Lodero verwandelt hat. Entsprechend war die Ausgangslage relativ gut für Seattle. Klar, unentschieden muss jetzt nicht sein, eher ein Sieg. Und eigentlich wollte ich ja das Spiel angucken. Ich hatte am nächsten Tag Zeit, da ich das Haus nicht verlassen durfte, um es mal so zu sagen. Hab nur leider verpennt. Oder was heißt verpennt? Ich hab's halt einfach ja, nicht anschauen können. Glücklicherweise gab es aber ein Real Life. Jetzt habe ich mir ein bisschen schneller angeschaut, sodass ich nach dreiviertel Stunden ungefähr durch war.
Endlich sind sie mal also schnell
so
gerannt.
So zweifache Geschwindigkeit, das sah auf einmal so wirklich so aus wie Tiki-Taka-Fuß vom Feinsten. Also kann ich für jeden empfehlen, das macht jedes 0-0 umso spannender. Und das, was ich gesehen habe, war eigentlich relativ genial. Die Kulisse war super. War ja, wie gesagt, ausverkauft, relativ schnell. Über 65.000 hatten ihren Platz im Lumen Field. Von daher, auch auf dem Feld. Wir mussten zwar früh zwei Rückschläge einstecken. Einmal Sao Paulo und einmal, ich weiß es gerade nicht mehr, wer es war, eine Verteidigung, der raus musste, ich glaube, Nuhu musste raus. Wo dann ein kleiner Teenager reinkam, aber die haben es alles super gemacht, alle super gespielt. Kurz vor Halbzeit fährt dann 1-0 durch keinen geringeren als Raul Ruy Diaz, der dann später nicht nochmal netzte. Das war, soweit ich weiß, Morris und Lodero mit einem 3-0. Der übrigens, ich weiß, habt ihr die Highlights gesehen?
Ja.
Eigentlich, zumindest fest so in Deutschland, gab's Spieler, die nach dem Torjubel ihr Trikot ausgezogen haben und zu den Fans gegangen sind und dann duschen gehen durften. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen erwähnt, dass es gerne mal dem einen oder anderen passiert. Also was heißt gerne? Ist natürlich ärgerlich. In dem Fall hätte eigentlich Lodero duschen gehen müssen. Er zieht sein Trikot aus nach dem 3-0 für die Sounders und geht zu den Fans jubeln. Ist halt beides mal eine gelbe Karte und dass er durchspielen darf, klar, das Spiel war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gegessen, aber ist halt ein bisschen glücklich für Seattle, aber deswegen hast du nicht verloren, sondern einfach, weil die Sounders einen besseren Tag hatten. Am Ende hieß es dann auch 13-0 für Seattle. Erster Titel, Champions League-Titel für uns. Ich war schon ein bisschen glücklich, muss man sozusagen, von daher ist es relativ schön. Wir sind jetzt, soweit ich weiß, auch bei der Club-WM dabei. Im kommenden Winter, Sommer, je nachdem, wann die stattfindet. Wo unter anderem auch der Champions League-Sieger dabei ist. Also von der UEFA Champions League. Entweder Real oder Liverpool. Von daher kann man sich mit den Besten messen.
Hast du die Rankings für die Club-WM schon gesehen?
Nee.
Da sind die Saunas tatsächlich auf Platz 7 gepackt worden. Und ich glaube, 3 weitere sind ebenfalls da in diese Region sozusagen gepackt worden. Also auch 6, 7 und 8 ist es, glaube ich.
Ja,
die alle
du kannst
neu sind. Aber was
Club-WM, du kannst es so machen, hey, du gibst dem europäischen Team Rang 1, 2 bis Ende ist Spiel um goldene Ananas, weil ich glaube, in den letzten 100 Jahren gefühlt hat auch immer nur das europäische Team gewonnen. Was natürlich keine Überraschung ist.
Ja, an sich, diese Rankings sah ja auch gar nichts aus. Ich fand es nur ein bisschen witzig, dass es solche Rankings A überhaupt gibt und B, dass die Saunas da so weit vorne eingesetzt wurden. Ich hab's jetzt nochmal auf. Also, die Saunders sind auf 7 gesetzt. Direkt über ihnen auf Platz 6 ist Ajax. Feyenoord ist auf Platz 8 und Roma auf 9. Alle 4 sind neu. Auf 10 ist Manchester City. Auf 1 ist Liverpool, 2 Real Madrid, 3 Rangers, 4 Eintracht Frankfurt und 5 ist Milan. Und rausgefallen.
Aber die Teams sind ja nicht alle dabei, oder?
Genau, es ist halt so ein Ranking einfach, was man erstellt hat. Und rausgefallen sind RB Leipzig, Villarreal, Bayern München und PSG.
Es sind, glaube ich, eh die Teams, das sind, glaube ich, eh nur die Sieger der Champions League dabei. Also es sind ja, glaube ich, insgesamt 5, 6 Teams, wenn überhaupt. Und ein Gastgeberland und so weiter, ein paar andere Teams, soweit ich weiß. Also so viel sind es ja nicht, von daher. Heißt, wenn jetzt Real Madrid Champions League gewinnt, ist Real dabei, wenn Liverpool gewinnt, Liverpool,
ja,
soweit
klar.
Ich weiß. Von daher hat es eigentlich kaum Aussagekraft, aber
es hat gar keine Aussagekraft. Ich glaube, dieses Ranking kommt in dem Fall von irgendeinem Experten, aber es war nur witzig zu sehen, dass die Sounders da gleich mit drin sind und in so einer namhaften Riege sozusagen dabei sind. Aber sie haben es auch verdient, denn sie haben einen Champions League-Rekord für die CONCACAF gebrochen, nämlich mit den meisten Zuschauern im Stadion. Und zwischenzeitlich haben auch die Sounders-Fans erstmal 3 verbale Erdbeben ausgelöst. Die konnte man wohl über Seismographen sogar feststellen. Es waren keine Erdbeben der Erde sozusagen, aber man hat sozusagen die Lautstärke wahrnehmen können, dass es extrem laut war. Und das ist jeweils natürlich bei den 3 Toren gewesen.
Das ist halt Seattle-like. Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Ne? Also ist ja tatsächlich auch schon bei den Seahawks passiert, dass da Erdbeben ausgelöst werden. Was ich jetzt aber noch sagen wollte, verdammt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Vielleicht gleich noch mal im Laufe des Takes.
Ich fand es aber gut, dass Jordan Morris getroffen hatte und dass er soweit wieder fit ist.
Ah ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar haben ja die Sounders die CONCACAF Champions League ungeschlagen überstanden. Heißt, die haben klar viele Unentschieden. Ich glaube, auswärts waren es immer nur Unentschieden tatsächlich. Aber halt zu Hause hat man schon gesehen, dass Seattle eine Macht ist.
Ja, kann man nur zustimmen. Und damit sind sie auch natürlich das erste MLS-Team, was den Namen CONCACAF Champions League-Sieger tragen darf. Es gab ja schon mal 2 MLS-Teams, die in einem ähnlichen Wettbewerb Titel erringen konnten. Ich glaube, es war DC United und ich vermute LA Galaxy. Aber
ich glaube auch Galaxy.
Aber damals hieß das Turnier noch anders und war auch noch anders aufgebaut gewesen. Deswegen zählt es jetzt nicht so sehr.
Das ist, aber das kann man trotzdem dazu zählen. Ich meine, ich sage ja auch, dass Schalke internationalen Titel gewonnen hat. Klar, mittlerweile gibt es Europa League, aber damals war es halt der UEFA Cup, von daher ist es halt ein Titel, internationalen Titel, den sie zu der Zeit geholt haben. Und ich meine, das Prinzip, wie die CONCACAF Champions League aufgebaut ist, ist ja im Vergleich zur UEFA Champions League oder zu allen anderen Ligen, ist ja nur K.O.-System. Keine Liga. Oder was heißt keine Liga, keine Gruppenphase und so weiter. Klar, das kann man ja auch von den Teams dann nicht stemmen.
Aber man kann die Sounders nur Glück wünschen zum Sieg. Absolut verdient und einfach mal wieder schön, dass die MLS jetzt endlich zeigen kann, dass sie eben auch das Ganze gewinnen kann und hoffentlich auch öfters in Zukunft gewinnen wird.
Sind sie jetzt und, eigentlich als Champions League-Titelverteidiger dann auch nächstes Jahr automatisch wieder mit dabei?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Aber
also, es würde halt Sinn machen.
Eigentlich schon, ja. Aber gut, würde natürlich auch so ein gewisses Ungleichgewicht verursachen. Weil die MLS dann theoretisch ja einen Spot mehr hätte. Aber gut, den haben sie sich dann irgendwie auch verdient.
Ja, vielleicht hat dann dafür, keine Ahnung, ein Team einen Slot weniger. Zum Beispiel Verlierer vom Finale oder so, keine Ahnung. Wir haben ja 4 Slots offiziell für Supporter Shield, Gewinner Westen, Gewinner Osten und
MLS Cup Sieger. Fänd ich dann aber auch schwierig, weil wen sortiert man dann aus? Ist nicht.
Im Zweifel gegen Portland. Nein, da muss ich halt hoffen, dass der Supporters Shield Sieger auch MLS Cup Champion wird. Jetzt mal ganz stupide gesagt, oder MLS Cup Sieger. Kann ja sein.
Also ich glaube, ich muss das tatsächlich hoffen, weil ich am Anfang der Saison, ich habe mich einfach verlesen. Ich dachte natürlich, bei der Kicktipp-Runde wird gefragt, wer der CONCACAF Champions League Sieger wird. Jetzt habe ich festgestellt, das war ja gar nicht die Frage gewesen, sondern wer MLS Cup Sieger wird. Da hatte ich die Sounders, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, gewählt. Also hoffe ich natürlich, eigentlich hoffe ich es nicht, aber ich vermute, dass sie es werden könnten. Nur anhand meines Bonustipps.
Ich gebe dir dafür gerne auch 100 Punkte, wenn es aufgeht. Hauptsache Titel.
Die Titelgeilheit von Daniel kommt durch.
Ja, schlimm. Ja, jetzt, du hast einen Titel geholt und dann, man reicht dir so den Finger und du holst die ganze Hand. Wirklich die komplette Hand packst du.
Oh, ich habe nochmal nachgesehen. Ich habe gerade eine falsche Information gegeben. Ich hatte getippt, dass die Sounders das Supporters Shield gewinnen. Und dass Philadelphia Union den MLS Cup gewinnt.
Sounders von Supporters Shield.
Ja.
Supporters Shield ist Lava.
Was hab denn eigentlich ich da getippt für einen Scheiß? Das will ich gar nicht wissen, glaube ich. Pass auf, die Supporters Shield, da war ich bei Nashville. Und den MLS Cup will ich nicht erwähnen.
Supporter Shield habe ich Nashville, MLS Cup. Ja gut. Es ist, denke ich, klar, wer MLS Cup gewinnt.
Cincinnati?
Nicht die Sounders. Ja, Cincinnati.
Ich hab jetzt
immer noch wahrscheinlicher als mein Tipp.
Ich habe am meisten Nashville als Antwort gegeben. Und ich habe den Klassiker genommen, MLS Cup Finale, Toronto gegen Sounders.
Genau die Überlegung hatte ich mich auch, deswegen dachte ich jetzt nämlich auch, dass ich die Sounders als MLS-Cup-Sieger gewählt hatte. Weil ich auch dachte, ich so ist eigentlich wieder dran, dieses.
Ich habe das einfach so zum Joke genommen. Vielleicht wird's ja was.
Übrigens, apropos Cincinnati, es gibt einen MLS-Experten, ich habe gerade vergessen, welcher der Experten es war, der jetzt vor kurzem einen Artikel veröffentlichte, wo er analysiert, welche Teams als nächstes aus der MLS eine Chance haben, den CONCACAF Champions League Titel zu gewinnen. Und er nennt Cincinnati dabei. Ich war völlig verwirrt. Ja,
da kommen wir später noch dazu. Er nennt sie zu Recht. Aber bevor wir dazu kommen und bevor wir noch einen Break machen, will ich mal wieder kurz klarstellen, wenn wir vorhin schon bei den Bonuspunkten waren, was ich da wieder fabriziert habe. Ich hoffe, das war absichtlich damals. Aber ich habe ja gesagt, dass Supporters Shield Nashville gewinnt. Und die Eastern Conference habe ich Orlando City eingetippt. Irgendwas stimmt da nicht. Und im Westen LAFC, okay, aber.
Das erinnert mich so an meine NFL-Tipps, ja. Ja. Wo du auf einmal angibst, ja, hier, das Team gewinnt die NFC East, aber Super Bowl-Sieger wird ein Team, wo nicht mal die Playoffs erreicht, so nach dem Motto.
Ja, irgendwie sowas.
Weil du einfach lost bist, aber ja, das ist in Ordnung. Passiert, Vincent.
Passiert im Besten. Hust. So, dann hätte ich gesagt, dann haben wir die Champions League abgehakt, sowie unsere schlechten Bonustipps, und dann machen wir einen kurzen Break und kommen dann zum MLS-Spieltag, der durchaus interessant war. So, da sind wir wieder zurück aus unseren kleinen Päuschen. Wir haben uns beraten über den nächsten MLS-Spieltag, mehr oder weniger, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Cincinnati einfach krass ist. Denn Cincinnati hatte ja am Donnerstag schon ein Spiel. Man kann es mehr oder weniger auch als Rückspiel bezeichnen. Sie spielten nochmal gegen Toronto daheim und haben 2-0 gewonnen und mussten dann am Sonntag in Minnesota ran, was sie wiederum auch gewannen mit 1-0. Ob man es glauben mag oder nicht, Cincinnati hat in einer Woche gleich zweimal gewonnen, in den Wochen davor auch ordentlich gepunktet und sie stehen einfach auf einem, haltet euch alle fest bitte, auf einem 5. Platz mit 16 Punkten aus 11 Spielen. Ist das noch der Cincinnati, den wir kennen?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Jein. Also Cincinnati hat in den letzten Jahren, waren sie immer so eine Lachnummer, aber ich habe ja schon im Vorfeld vor einigen Wochen gesagt, bevor die Saison angefangen hat, hey, Cincinnati kann es wie die Bengals machen, wie die Cincinnati Bengals. Die waren auch flop, total weit unten, machen ein paar kleine Veränderungen im Kader und spielen auf einmal Fußball. Und genauso ist es eigentlich klar, sie spielen jetzt noch nicht den überragenden Fußball, den man von anderen Teams aus der MLS kennt, aber mit dem, was sie haben, machen sie das sehr stark. Man darf auch nicht vergessen, der Torhüter von Cincinnati leistet auch einen überragenden Beitrag. Das muss man einfach honorieren.
Ey, das ist gefühlt der Einzige, der bei meinem Fantasy-Team Punkte macht.
Deswegen sage ich das. aber ich sehe es kommen, du machst den Captain dann minus 2 Punkte safe.
Nee, ich habe einen anderen Captain gemacht. Der hat bis jetzt immer gute Punkte gemacht. Ich wette mit euch, am Wochenende wird er das erste Mal keine Punkte machen.
Ja, danke Castellanos an der Stelle, dass du am Wochenende so viel gespielt hast.
Ja, Jimenez war mein Captain von Toronto, aber der hat auch reingeschissen.
Immerhin hat er gespielt.
Naja, aber auch nur 2 Punkte gemacht oder 4 oder so. Als Captain.
Wie ist das eigentlich, wenn ein Spieler minus 2 Punkte machen würde? Mhm. Und man ihn als Captain hat? Hat man dann am Ende minus 4 Punkte?
Ich will es nicht testen.
Schade.
Ich würd mal eher auf 0 schätzen, aber das andere wäre lustiger und würde der App gerecht werden.
Ja.
Ja. Ja, so viel dazu. Wenn wir schon dabei sind, auch ein Team, das überraschend gut spielt diese Saison, für das, dass sie das erste Jahr dabei sind, sind Charlotte. Die haben am Samstag gegen Miami gespielt, gegen den Letztplatzierten der Eastern Conference und haben 1-0 gewonnen. Stehen auch auf dem ordentlichen 9. Platz mit 13 Punkten. Gut, Miami ist Letzte und hat 10 Punkte, also ist nicht viel Unterschied. Aber man muss sagen, sie machen es als Neuling echt solide und sie spielen ordentlich. Also sie haben durchaus auch gute Ergebnisse immer wieder dabei und sie sind auf jeden Fall stabiler als ein Austin letztes Jahr. Und was bei dem Spiel in Miami auch ganz schön ist, ein paar Tage zuvor hat Charlotte eben Andre Shishnashiki, oder wie man den ausspricht, verpflichtet von Colorado und er hat gleich im ersten Spiel getroffen und das entscheidende Siegestor geschossen. Was sagt ihr zu Charlotte? Oder zum Spiel gegen Miami?
Ist okay. Also Miami ist natürlich nicht die stabilste Mannschaft. Ich weiß gar nicht, war der Teambesitzer an dem Tag mal wieder da? Niemand weiß es so recht. Aber es war ein Auswärtsspiel. Der reist nicht bis nach Charlotte. Aber an sich, sie sind noch nicht so hundertprozentig, also eingespielt würde ich jetzt nicht sagen wollen, sie sind noch sehr unkonstant. Es gibt Spiele, da spielen sie wirklich sehr, sehr stark und dann gibt es Spiele, da merkt man, da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, um es nett zu sagen. Aber an sich ist das für die erste Saison völlig in Ordnung. Und dann kann man sehen, wie es künftig weitergehen wird.
Ja, das auf alle Fälle. Gut, als Neuling kann man jetzt auch nicht erwarten, dass so ein zusammengewürfelter Haufen gleich perfekt spielt. Das wäre ja schon sehr überraschend, tatsächlich. Aber dafür machen sie es echt gut und klar, so Spiele, wo es dann halt mal nicht klappt, so, die kann man dann verzeihen im ersten Jahr, finde ich, und ja, im Großen und Ganzen stabil.
Der Unterschied zwischen Charlotte und anderen MLS-Neulingen ist ja auf jeden Fall auch der Kader als solches, wenn man sich den Kader von Atlanta Trapper ansieht oder auch den vom LAFC damals, finde ich, sind schon größere Unterschiede, weil sie durchaus auch gesetztere junge Stars sich geholt hatten. Das, finde ich, hat Charlotte bisher nicht so in dem Umfang gemacht. Von daher sind die Ergebnisse, die sie machen, absolut in Ordnung dafür. Quasi das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Aber sie haben sich dafür wieder zwei Ausländer ins Team geholt. Wie auch immer die das machen mit den Kaderregeln. Aber ich glaube, die, also Andrej Šišnjagi haben wir ja schon erwähnt, der ist ja auch, glaube ich, Brasilianer. Und dazu ist dann noch, ich glaube, Kolumbien oder Venezuela kam er her. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Verdammt, Name vergessen. Ja, egal. Aber ja, da, Kevin Vargas, genau. Aus Kolumbien. Also, ja, ein Mittelstürmer ist es. Haben sie auch verpflichtet. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie deichseln sie sich ihren Kader hin mit überraschend vielen Ausländern, was wir, glaube ich, schon mal angesprochen haben. Zu Beginn der Saison. Aber irgendwie scheint es zu funktionieren und zumindest Šišnjagi oder, oh, dieser Name, der macht mich fertig, ich schwöre, scheint einzuschlagen. Der war ja auch schon bei Colorado sehr gut. War ja vor 3 Jahren, glaube ich, ein MLS-Draft-Pick. Und ja, der, ich finde, das ist mittlerweile schon ein gestandener MLS-Spieler, würde ich sagen, der einfach stark performt. Und das ist auf alle Fälle eine sehr gute Verpflichtung. Und ich glaube, er wird Charlotte auch weiterhelfen in den nächsten Spielen. Also da darf man echt gespannt sein. Ich halte tatsächlich sehr viel von ihm seit dem Draft. So, dann zum nächsten Spiel, Montreal gegen Orlando. Da gab es, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer das durchaus amüsante Ergebnis, denn Montreal gewinnt 4-1 sehr hoch gegen ein Orlando, was jetzt eigentlich keiner erwartet hätte, da Orlando in letzter Zeit sehr stark unterwegs war und auch einige Punkte geholt hat. Aber, also mir ist jetzt nichts Besonderes am Spiel aufgefallen, euch?
Nee, an sich nicht, aber ich vermute einfach, dass Orlando von dieser Glocke da von den Montreal-Fans so eingeschüchtert war, dass sie danach komplett aus dem Tritt waren.
Ja, die ist auch so laut, dann haben die erstmal alle einen Gehörsturz bekommen und konnten sich nicht mehr verständigen auf dem Platz.
Ja, und sie waren völlig orientierungslos, wo sie jetzt hier überhaupt sind. Das war so heftig.
Ja. Vor allem zwischen der 81. und 84. Minute, wo sie 2 Tore bekommen haben. Das hat halt dann einfach Montreal ausgenutzt und dadurch gewonnen.
Ja.
So. Die einen lösen Erdbeben aus, die anderen Glockenspiele. ja, ein weiteres 4-1 gab's auch für Atlanta, die 4-1 gegen Chicago gewann. Ach, wer hätte's gedacht. Chicago, ja, keine Ahnung, ist halt Chicago. Die bekommen genauso wenig auf die Reihe wie die Jahre zuvor, obwohl der Kader so stark wie nie zuvor eigentlich ist. Aber ja, die haben auch richtig reingeschissen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Bei Atlanta allerdings gibt es oder gab es einen Hattrick, kein lupenreiner Hattrick, aber immerhin einen Hattrick, nämlich von Ronaldo Cisneros, der gleich 3-mal traf. Der ist auch, glaube ich, erst vor 2 Monaten im Verein gestoßen und dieser Hattrick waren, glaube ich, seine Tore, ich glaube, sogar 2, 3 und 4, also er hat davor schon mal 1 gemacht. Ah, ne, doch, ja, 4 Tore. Und müsst ihr euch mal in den Highlights angucken. Ich habe es gesehen, da sind durchaus schöne Dinge dabei. Also bei ihm sieht man auf alle Fälle, er hat einen Torriecher und der könnte der neue Mann im Sturm vorne für Atlanta werden. Er hat auf alle Fälle das Potenzial, vor allem weil eben ein Martinez immer noch oder wieder verletzt ist und dadurch eben Atlanta fehlen wird. Aber ich finde, das ist absolut keine Schwächung. Habt ihr das Spiel gesehen?
Das Spiel als solches nicht. So ein paar Highlights habe ich dann gesehen. Aber eine Sache fällt bei Atlanta langsam auf und die muss einfach Sorgen machen, weil sie haben jetzt aktuell 4 Spieler, glaube ich, die allesamt die gleiche Verletzung haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war irgendeine Verletzung an der Achillessehne. Und so langsam gibt es auch innerhalb der Fanszene von Atlanta einiges an Unruhen, weil offensichtlich da irgendwas im Training und auch in den Spielen so dermaßen falsch läuft, dass mehrere Spieler sich die gleiche Verletzung zuziehen. Und wenn du 4 Spieler hast, die sonst in deiner Startelf stehen würden, dann ist es tatsächlich auch ganz schön bitter.
Oh. Chicago ist übrigens mit Miami die 2 Letztplatzierten im Osten mit beiden 10 Punkten. Der Unterschied, Miami hat halt ein Torverhältnis von -10 und Chicago -4. Ein kleiner, dezenter Unterschied, aber ja, beide sehr schwach. Und mal gucken, was sie diese Saison noch so leisten werden. Dann, Anne, das bist du dran mit deinem Monolog, nämlich die New York Red Bulls.
Ich habe noch ganz kurz was zu Montreal.
Ja.
Achso, ja. Die haben ja, ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen. Ihr Logo. Sie hat ja das Logo geändert.
Oh ja.
Den Fans hat es nicht gefallen. Jetzt haben sie dann veröffentlicht. Ah ja, okay. Wir haben gemerkt, hat euch nicht gefallen. Wir korrigieren es. Und dann soll jetzt irgendwie nochmal ein anderes Logo kommen, soll korrigiert werden. Whatever. Es ist schon ein bisschen absurd. Rebecca was, glaube ich, hatte bei Twitter auch geschrieben, dass man die Fans auch vorher vielleicht mal fragen sollte, wie sie ein Logo finden. Weil es ja jetzt das 2. MLS-Team ist, dem das passiert, dass die Fans dieses Logo einfach so abstoßend finden, dass sie nicht positiv darauf reagieren. Wäre wirklich vielleicht cleverer, das vorher mit den Fans zu machen. Da muss man beispielsweise die NWSL loben. Gotham FC zum Beispiel hat ja ein komplettes Rebrand letztes Jahr gemacht. Und da ist alles gemeinsam mit den Fans gemacht worden. Also sie haben über den Clubnamen mitentscheiden können, also waren da an dem Prozess beteiligt, über das Logo und auch so die Farben und das Brand als solches dann. Und dementsprechend ist es sehr, sehr gut angekommen, weil eben auch die Arbeit der Fans mit dabei ist und man dann eine gewisse Seele dabei hat. Wenn du das natürlich einfach nur von irgendeinem Designer machen lässt und das vorher nicht mit den Fans irgendwie besprichst, dann passiert halt das, dass du dann am Ende nur noch mit Kritik zugeschüttet wirst über Monate hinweg.
Ich habe mich jetzt tatsächlich an dieses Montreal-Logo schon ein bisschen so gewöhnt und finde es irgendwie wieder schade, dass sie es ändern. Dieser Flaschendeckel, der war doch ganz hübsch.
Ja, Flaschendeckel, exakt. Ja, und ja. Die Red Bulls? Schwierig. Also zu Hause ist schwierig auf jeden Fall. Tut leider so ein bisschen weh. Sie haben nicht verloren, das ist schon mal das Gute. Sie haben gegen die Portland Timbers gespielt und das Spiel endete 1-1. Die Timbers waren tatsächlich auch in Führung gegangen in der 2. Halbzeit. Und kurz darauf gleichte Aaron Long dann aus. Es ist sehr bezeichnend, dass der Verteidiger, ein Innenverteidiger, das entscheidende Tor machen muss. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein Problem mit den Stürmern bei den Red Bulls. Patrick Klemaier, der im letzten Spiel ja 3 Tore, war es, glaube ich, gemacht hatte, ist ausgefallen, weil er Covid hat. Glückwunsch zu dieser Leistung. Und dann...
Sorry.
Dann gibt es Tom Barlow, der leider nicht viel besser ist. Also in der USL war er super. Bei den Red Bulls 2 war er sehr beliebt, weil er da sehr zuverlässig getroffen hat. Aber jetzt bei den Red Bulls 1 ist das einfach... Er braucht auch sehr, sehr viele Chancen, ähnlich wie Klemaier, ja? Oder Klemaier heißt er ja. Damit er dann mal trifft. Da passiert es oftmals auch eher so im Michael Preetz-Style, dass er dann einfach nur versehentlich zur falschen Zeit am falschen Ort steht, den Ball abbekommt und der dann ins Tor geht. Aber ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig so. Und
aber warum
spielt
dann Caden Clark nicht?
Ganz einfach, weil Caden Clark war jetzt sehr, sehr lange verletzt, ist jetzt gerade erst wieder mehr oder weniger fit geworden. Aber er muss natürlich erstmal wieder auch so das Trainingspensum aufholen, was ihm da jetzt gefehlt hat.
Tja, wenn man noch Brian White hätte.
Ja. Wenn wir nachher über den US Open Cup sprechen, vielleicht gibt's ja doch einen Spieler, der da Hoffnung machen kann. Was auf jeden Fall zum Thema Caden Clark auch noch kommt, da gibt es jetzt gerade die Gerüchte, dass europäische Teams weiter Interesse auch an ihm haben, weil sie der Meinung sind, er spielt bei New York zu wenig. Jetzt habe ich vergessen, welches Team es war. Aber ist auch egal. Was da trotzdem so ein bisschen merkwürdig ist, er hatte, ich glaube, es war ein Kreuzbandriss und hat deswegen einfach sehr lange gefehlt, ist jetzt gerade erst wieder fit. Und dass man ihn da nicht gleich wieder in die Startelf setzt, sollte dann irgendwie auch verständlich sein. Und wenn er es schon nicht schafft, bei den New York Red Bulls einen Startplatz zu bekommen oder einen Stammplatz zu haben überhaupt, dann sollte man sich fragen, ob er wirklich den Schritt nach Europa gehen sollte, ob er da besser aufgehoben wäre oder vielleicht die Zeit dann jetzt doch intensiver nutzen sollte und zu versuchen, bei den Red Bulls wieder durchzustarten.
Ja, da kann man echt mal gespannt sein. Eins dürfte, glaube ich, klar sein, bei Leipzig wird es nichts mehr.
Also zumindest aktuell nicht. Wenn, vielleicht in 2-3 Jahren. Er ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Kerl und der kann auch Fußball spielen. Aber zwischenzeitlich war er mit dem Kopf einfach ganz woanders. Dann kam diese Verletzung dummerweise dazu. Und jetzt muss er einfach wieder in den Tritt kommen, damit das dann funktionieren kann. Und es wäre schön, wenn das bei den Red Bulls klappt. Aber aktuell, wenn man sich auch mal die Stimmung in der Fanszene so ansieht, wäre es kein Verlust, wenn er gehen würde. Weil er aktuell dem Team einfach zumindest spielerisch nichts bringt. Da gibt's andere Spieler.
Das auf alle Fälle. Was auch noch durchaus erwähnenswert ist, ist einfach der Fakt, dass das Taxi wieder zugeschlagen hat in der MLS. Diesmal hat es Houston unsicher gefahren, nämlich auch mit einem Doppelpack für DC United. Das, glaube ich, ist jetzt der zweite Doppelpack im vierten Spiel oder so, meine ich. Also durchaus gute Leistung. Kann man mal schauen, wie es so weitergeht mit ihm. Er macht sich auf alle Fälle seinen DP-Slot aller Ehren. Und es war, ich glaube, eins von den zwei Toren war auch relativ ansehnlich, fand ich. Also ja, nicht schlecht.
Es ist auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges Taxi, muss man sagen. Du rufst ihn, er kommt und er bringt dich ans Ziel, nämlich an die 3 Punkte.
Absolut. Und um unsere wöchentliche DC United Tabellensituation wieder anzusprechen, es sieht schon gleich viel besser aus mit 12 Punkten auf dem Konto auf dem 10. Platz. Und man sollte trotzdem schauen, dass man jetzt dran bleibt.
So. Ja, aber also ich finde trotzdem, dass bei DC ganz, ganz komische und auch falsche Entscheidungen getroffen werden. Klar, der Vorteil in der Eastern Conference ist, dass die Tabelle einfach noch sehr, sehr nahe ist. Aber der US Open Cup, über den wir noch sprechen werden, ist mal wieder ein richtig schönes Beispiel dafür, dass da einfach ganz viele falsche Entscheidungen getroffen werden, die massive Auswirkungen haben. Und dann am Ende auch zu Spielen führen, die so auf jeden Fall nicht sein sollten. Und das ist eben auch in der MLS bei ihnen. Jetzt haben sie mal wieder gewonnen. Aber die Frage ist, wie lange? Tja. Und oftmals ist es nur ein Spieler, der ihnen da irgendwie aus der Patsche hilft.
Ja. Aber das US Open Cup Problem war nicht nur bei DC. Da werden noch andere Teams, glaube ich, auch ihr Fett wegbekommen. Was durchaus auch noch erwähnenswert ist bei Salt Lake. Die haben 2-0 in Nashville verloren. Nashville hat das zweite Heimspiel im neuen, Namen vergessen, aber im neuen Stadion gemacht. Stimmung war wieder mega gut. Aber, um mal nochmal auf Salt Lake zu kommen, die haben sich auf den Transfermarkt gleich mal 3 Neuzugänge geholt, beziehungsweise 2 Rückkehrer und einen Neuzugang. Und die haben nochmal mächtig draufgelegt. Abgesehen jetzt von dieser Niederlage sind sie eigentlich echt gut dabei in der MLS. Auch auf dem 5. Platz aktuell mit 16 Punkten in der Western Conference. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Und die 2 Rückholaktionen sind 2 alte Bekannte. Einmal Anderson Julio. Man kennt ihn vielleicht auch als der kleine Knirps, der gegen Kansas getroffen hat in den Playoffs. Da war vielleicht was. Der ist 1,71, also der ist wirklich klein. Und der andere war Jefferson Savarino. Ich weiß nicht, ob man ihn noch kennt, aber der sollte den meisten noch ein Begriff sein, die MLS ein bisschen verfolgen. Der ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren oder so nach Brasilien gewechselt und kehrt jetzt wieder für 2,27 Millionen zurück. Mein Marktwert von 8, also ein Schnäppchen. Und ja, er war damals schon richtig zuverlässiger und starker Außenbahnspieler war es für Salt Lake. Und das ist definitiv eine starke Verpflichtung. Und zudem haben sie dann eben noch den Linksverteidiger, einen Schweizer, geholt, nämlich Chris Kaplan. Haben, glaube ich, aus Belgien von Waasland Breben oder Beven oder wie man die ausspricht. 27, linker Verteidiger. Mal schauen, ich kenne ihn jetzt auch nicht näher, weiß jetzt nichts über ihn, aber auf links hatte Salt Lake auf alle Fälle Handlungsbedarf. Das haben sie jetzt damit auch abgedeckt. Und man muss sagen, der Kader sieht eigentlich echt stark aus. Oder was sagt ihr?
Also die drei Verpflichtungen waren auf jeden Fall sehr, sehr stark, gerade die beiden Rückholaktionen. Es hatte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, aber im positiven Sinne, weil das auf jeden Fall ein gutes Movement von Real Salt Lake war. Und ja, sie haben jetzt ihren eigenen Kaplan, also das muss man auch erstmal schaffen.
Daniel, hast du auch noch deine Meinung?
Anne hat eigentlich das gesagt, was ich jetzt uns auch gesagt hätte. Haben alles richtig gemacht. Mehr kann man dazu wirklich nicht sagen.
Ja, absolut. Bei Atlanta waren wir ja auch schon vorhin. Da gab es übrigens auch noch einen Transfer, beziehungsweise wieder eine Leihe. Denn sie haben sich wieder Rocco Rios Novo ausgeliehen, den 19-jährigen Torhüter, nachdem ja ihr Stammkeeper Brad Guzan verletzt ist. Und anscheinend ist man mit Bobby Shuttleworth nicht so zufrieden. Und
das wundert ja, mich jetzt aber.
Oh, mich auch, was eine Überraschung. Aber auf alle Fälle die bessere Alternative. Der 19-jährige Keeper war letzte Saison schon ausgeliehen. Durfte da auch schon ein paar Mal in der MLS ran, weil Guzan gefehlt hat einfach. Und ich fand ihn damals schon richtig stark eigentlich. Und war überrascht, dass man seine Kaufoption nicht gezogen hatte. Damals hatte man eine. Jetzt ist es nur eine normale Leihe. Aber man hat ihn wieder zurückgeholt und das finde ich eigentlich einen guten Move. Und somit hat man da auch einen guten Ersatzkeeper. Und muss nicht mit Bobby spielen.
Rat doch mal, welche Verletzung hat Brad Guzan?
Das ist nicht zufällig dieselbe Verletzung, die auch Martinez hat. Der Achillessehnenriss?
Ja, so ist es, genau. Also die beiden sind schon mal zwei der vier Spieler, die die Verletzung an der Achillessehne haben.
Tja.
Das ist die Leistung von der Atlanta.
Ich glaube, Miles Robinson ist der dritte. Und ist Osvaldo Alonso? Osvaldo Alonso hat einen Kreuzbandriss.
Robinson hat sich jetzt gerade erst verletzt, oder? Ich glaube, er war jetzt der Letzte.
Ja. Alonso oder Joel ist es noch, aber ja, es ist schon sehr auffällig. Gab es eigentlich noch zwei nennenswerte Transfers. Zum einen ist Chase Gasper, den man vielleicht kennt von Minnesota, ist zu LA Galaxy gewechselt. Linksverteidiger ist, glaube ich, seit Anfang an schon bei Minnesota. 2018 kam er aus dem Superdraft zu Minnesota, also der ist ziemlich von Anfang an schon dabei bei dem Team aus Minnesota. Aus Minneapolis, sowas. Und für die Galaxy finde ich ein durchaus starker Transfer auf der Linksverteidigerposition. Und ein alter Bekannter kam auch aus Schottland zurück, ich glaube auch nur nach einem halben Jahr oder so, nämlich zu Chicago, nämlich Chris Mueller. Tja, Anne, dein alter Liebling.
Ja, Chicago holt sich den nächsten Spieler, um den Kader noch stärker zu machen. Aber was sagt das eigentlich über Chris Mueller aus, dass er wieder zurück ist?
Heimweh vielleicht? Ich weiß nicht. Also er hat auf alle Fälle viel gespielt in Schottland oder regelmäßig. Er ist jetzt ablösefrei wieder zurück. Er ist ablösefrei nach Schottland. Keine Ahnung. Also so spontan würde mir halt jetzt echt nur Heimweh einfallen, weil er kommt ja auch gebürtig aus Illinois, aus Schaumburg. Ein Spieler, der Müller mit Nachname heißt und aus Schaumburg kommt.
Was für Wurzeln hat er dann wohl?
Aber ja, das Einzige, was wir halt einfach plausibel, er hat Heimweh, also beziehungsweise Heimweh vielleicht in die USA zurück oder so. Keine Ahnung. kann man jetzt nicht sagen. Ja, so zum Spieltag sonst gab es eigentlich nichts Aufregendes aus meiner Sicht, außer ich habe irgendwas vergessen und wir müssen es noch erwähnen.
Ja, aber wir könnten mal noch eine kurze Break machen und dann müssen wir mal kurz über die Power-Rankings der MLS sprechen.
Oh ja. Da, ja. Dann sammelt noch eure Kräfte, putzt eure Lauscher, denn gleich wird's laut und hasserfüllt. So, wir sind zurück aus unserer zweiten kleinen Pause. Und Anne hat ja noch, wie bekanntlich, etwas vorbereitet.
Ja, nämlich die MLS Power Rankings, die nach jedem vollendeten Spieltag veröffentlicht werden und die mich immer wieder zur Weißglut treiben, weil das einfach eine absolute Farce ist, die da stattfindet. Bei einigen Teams ist es völlig okay, dass sie dabei sind, weil sie solide spielen. Also beispielsweise sei genannt, der LAFC ist derzeit auf Platz 1 und auch ungefährdet sozusagen. Also da hat sich die Position im Vergleich zur letzten Woche nicht geändert. Bei Philly das Gleiche. Auf Platz 3 befindet sich aber, und sie sind jetzt hochgeklettert, Seattle Sounders. Und da bin ich ein bisschen verwundert, weil Seattle Sounders hat mal wieder, weil sie sich natürlich auf die Champions League konzentriert haben, ihr MLS-Spiel verloren. Ist ja nicht schlimm, aber auch so generell läuft's für die Sounders in dieser Saison alles andere als gut. Und trotzdem tauchen sie seit Beginn an immer wieder in den MLS Power Rankings extrem weit oben auf, ohne dass es dafür einen Grund gäbe. Am Anfang war das beim New York City FC auch immer sehr stark, obwohl sie auch da absolute katastrophale Spiele hatten. Jetzt zur Zeit geht es ja ein wenig. Aber da muss man sich dann schon fragen, wonach bewerten wird da das MLS Power Ranking bewertet? Natürlich hat man bei den Sounders jetzt gerade die Champions League mit dazugezogen, aber eigentlich dürfte man es nicht, weil die Champions League nichts mit dem Power Ranking zu tun hat. Und dann nervt es langsam schon, dass andere Teams, die solide Leistungen bringen, da eben nicht auftauchen, weil der Platz blockiert wird durch ein Team, was einfach bisher eine sehr schlechte MLS-Saison hat für ihre Verhältnisse. Ist euch das auch schon aufgefallen, oder?
Naja, du regst dich ja gefühlt jede Woche drüber auf.
Zu Recht. Achte eigentlich, also ich würde auf die Power Rankings eigentlich nicht achten, wenn du es nicht reinschicken würdest. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil, genau wie du es gesagt hast, die ergeben eigentlich null Sinn. Die Power Rankings, klar, Sounders sind auf Platz 3 oder 4, wie du gesagt hast, aber letzten Endes kann ich mir davon auch nichts kaufen als Fan. Im Gegenteil, es ist eher was du zur Kenntnis nimmst, aber keine oder nicht weiter Beachtung schenkst, weil halt einfach die so random sind und die Sounders da nichts verloren haben. Klar, sie werden sich fangen, da jetzt die Dreifachbelastung weg ist und nur noch Fokus auf Liga und gegebenenfalls auf US Open Cup, je nachdem. Aber es ist unnötig, finde ich. Ich meine, da wird jetzt kein Sounders-Fan sagen, geil, Power Ranking, wir sind drinne, so muss es sein. Im Gegenteil, da fragt sich jeder, warum die da drin sind.
Mal ein Beispiel für einen Club, der quasi von Beginn an in dieser Saison immer wieder nach unten gedrückt wird oder gar nicht erst auftauchte, ist nämlich tatsächlich Austin, die ja sehr stark begonnen hatten und bisher auch eine sehr solide Saison spielen. Sie sind immerhin auf Platz 2 in der Western Conference und in den Power Rankings sind sie aktuell auf Platz 9 und auch wieder gestürzt, nachdem sie jetzt das letzte Spiel verloren hatten. Dass man nach einer Niederlage nach unten gewotet wird, okay, von mir aus soll so sein, aber dass ein Team wie Austin auf Platz 9 in der Ranking ist, die von den Experten der MLS gemacht wird, ist schon schwierig. Also diese Power Rankings, ich gucke sie mir seit Jahren an, aber in dieser Saison finde ich sie wirklich ganz abstrus.
Die sind, ja, also, ja, Anne, ich stimme dir einfach nur, ja.
Man sieht so ein bisschen, dass da durchaus auch bei den MLS-Experten Fans von manchen Teams dabei sind und das sind halt vor allem Fans von den Sounders und auch vom New York City FC.
Ja.
Aber von mir aus können wir jetzt über was Positives reden, dem US Open Cup zum Beispiel.
Ja, durchaus. Da gab's 6 Partien. Alle mit MLS-Beteiligung, nicht alle, 5 mit MLS-Beteiligung. Fangen wir eigentlich gleich mal mit Orlando gegen Philadelphia an. Klingt laut MLS-Tabellen und so eigentlich auch als starkes Topspiel. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, ob es war. Vom Ergebnis her könnte es aber durchaus spannend gewesen sein. 2-1 für Orlando. Das muss ich mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wer die Tore gemacht hat. Aber Philadelphia ist für mich dann doch überraschend ausgeschieden. Ich hätte jetzt gedacht, dass die das Ganze auch machen. War dann leider dem nicht so. Aber ich glaube, auch bei den Aufstellungen her war Philadelphia relativ mit einer B11 angetreten. Also die sind jetzt auch nicht so total auf A-Team.
Also es war kein hundertprozentiges A-Team. Ja, da würde ich zustimmen. Das nicht. Aber auch kein hundertprozentiges B-Team. Also sie haben stark gemischt und Spielern, die sonst bei im A-Team, wenn dann eher mal auf der Bank sitzen, haben sie halt mal die Möglichkeit gegeben. Bei Orlando dagegen waren natürlich die Creme de la Creme dabei, also Schlegel hat gespielt.
Das reicht.
Genau, mehr braucht Orlando nicht.
Nee. Ja, noch zu erwähnen, der Österreicher Kara hat eben auch noch getroffen. Und ja. Gut, so. Gut, dann machen wir weiter mit. Ja, Anne, komm, darfst gleich weitermachen. Die Red Bulls. Die haben ja ihr Derby gehabt im US Open Cup gegen DC United.
Genau, es war quasi wieder DC Hate Week. Obwohl, diesmal haben wir es entspannt angehen lassen mit der Hate Week. Das kommt dann immer in der MLS. Was sofort aufgefallen ist, DC United besaß tatsächlich die Frechheit, mit einem B-Team aufzulaufen. Und das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Sie treffen Entscheidungen, die einfach überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Warum haben sie denn jetzt an dieser Stelle ein B-Team geschickt, anstatt schon auch den regulären Kader zu schicken? Sie haben jetzt in dieser Woche nicht wahnsinnig viele Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass sie 3 Spiele leisten müssten und dementsprechend ihre Leute schonen wollen, sondern es wären dann 2 Spiele in dieser Woche. Und das sollten Profifußballer durchaus auch hin und wieder mal abkönnen. Sie hätten auch davor jetzt nicht so viele Spiele, dass man sagen könnte, sie brauchten jetzt dringend die Pause. Von daher finde ich es schon überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man da mit einer B11 aufläuft. Und ja, dann trifft man da auf ein Team, was derzeit in Auswärtsspielen sehr, sehr stark ist. Und man kann es ja schon sagen, die Red Bulls haben 3-0 gewonnen. Das heißt, die haben jetzt das 7. Auswärtsspiel in Folge gewonnen, haben damit quasi einen kleinen Auswärtsrun. Und DC hat so vereinzelte Chancen, aber keine wirklich nennenswerten. Die Red Bulls haben es ziemlich clever gemacht, sind mit ihrer normalen A-Mannschaft gegangen, mit der sie in jeden US Open Cup sozusagen gehen würden. Heißt also, Ryan Mira zum Beispiel stand im Tor, weil es Tradition im Team ist, dass er immer im Tor spielt, wenn US Open Cup ist. Und ansonsten die Tore haben Liquia gemacht, John Tolkien, der eigentlich eher ein Verteidiger ist, aber auch immer vorne mit herumwirbelt. Und wer die Möglichkeit hat, soll sich mal seinen Torjubel ansehen. Manchmal glaube ich, er ist ein bisschen verrückt. Er schreit immer ganz komisch rum, wackelt mit dem Kopf und den Armen. Irgendwas, ich glaube, der Teufel ist in ihn gefahren, aber solange er so weiterspielt, wie er zurzeit spielt.
Oder in seinen Friseur.
Ja, oder das, obwohl die Frisur zurzeit sehr kontinuierlich ist und sehr stylisch.
Absolut.
Ja, aber solange er besessen weiterhin so spielt, ist alles in Ordnung, müssen wir keine Austreibung machen. Und danach hat dann auch noch Zach Ryan getroffen. Und das ist besonders witzig, weil wir haben ja vorhin schon mal über Tom Barlow gesprochen. Der stand in der Startelf, aber irgendwie hat es nicht mit dem Tor geklappt, weil er schon wieder 150 Chancen brauchte und trotzdem kein Tor gemacht hat. Und dann hat man halt Zach Ryan irgendwann reingeholt und Zach Ryan traf mit seiner ersten Ballberührung. Das ist dann natürlich schon auch ein bisschen bitter für Tom Barlow, wenn man es so betrachtet. Aber potenziell haben die Red Bulls da jetzt immerhin hoffentlich einen Stürmer, der dann nochmal so ein bisschen Push geben kann und der vielleicht auch mal das Tor trifft dann. Ansonsten, ja, ich bin natürlich zufrieden. Es geht weiter in der nächsten Runde.
Ja, vielleicht trifft man da ja aufeinander. Denn Kansas hat auch mal wieder gewonnen. Dass ich sowas noch erleben darf, Wahnsinn. wobei, es sah lange Zeit ja gar nicht danach aus, dass es eben so endet, wie es geendet ist. Nämlich in der Verlängerung hat man Kansas hat gegen Kansas gewonnen. Perfekt. Hat Kansas 4-2 gegen den FC Dallas gewonnen. Ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, aber ich glaube, Anne, du hast das ganze Spiel gesehen, oder?
Nee, auch nicht.
Oder auch nicht ganz, aber Anne meinte vorhin im Break mal, dass es durchaus spannend war. Die Highlights hatten es aber auch durchaus in sich. Was ist denn heute los, ey? auf jeden Fall hat Kansas auch mit so einer B-C-11 gespielt. Eigentlich B-11, weil eine C-11 existiert in dem Verein nicht, weil mehr Spieler gibt's ja nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Pulskamp war im Tor. Keine Ahnung, er hat schon ein paar MLS-Spiele hinter sich, also eigentlich sollte er sicher sein und nicht nervös, aber er wirkte ein bisschen nervös. Er hatte dann einen Ballwechsel mit Ben Sweat und Ben Sweat passte eben aus Pulskamp. Zwei Dallas-Spieler liefen an, einer den Torhüter, einer Ben Sweat. Pulskamp hat dann, weil er so in Bedrängnis kam, anstatt den Ball lang nach vorne zu schlagen, wollte er wieder zu Ben Sweat spielen, hat aber irgendwie verpeilt, dass da auch ein Dallas-Spieler auf Sweat zurennt. Und der fängt natürlich den Ball dann ab und schiebt den Ball rein. Ich glaube, das war Jara. Und nach 8 Minuten hat dann Dallas schon geführt. Und in der 34. kam dann noch das 2-0 zustande. Das war durchaus ein guter Schuss ins lange Eck von Dallas. Also ja, da kann man jetzt nicht viel machen.
Obwohl auch das wieder aus einem Fehlpass, in dem Fall in der Nähe der Mittellinie passiert ist. Aber das war die Ursache dessen überhaupt erstmal.
Ja, es war halt ein unnötiger Fehlpass, aber man kann halt, weil es eben so weit offensiv passiert ist, eigentlich kann man es da noch irgendwie wieder retten, sag ich mal, irgendwie so in der Mitte von der zweiten Hälfte oder in der Verteidigung eben. Hat man aber eben nicht geschafft, denn es hat es ja auch schnell und gut gespielt. Und dadurch resultierte es 2-0 und dann, ja, hat man als Kansas-Fan sich auch schon wieder die Pistole am Kopf gehalten. Mehr oder weniger.
Und auch schon abgedrückt.
Ja, wahrscheinlich. Wer das getan hat, hat aber allerdings ein bisschen was verpasst. Denn unser neuer Stürmer hat endlich sein erstes Saisontor gemacht, nämlich Nikola Vunjovic in der 60. Minute, dann das 2-1. Schön, dass der Stürmer nach gefühlt 10 Spielen endlich mal trifft. So muss es sein. So hielt sich das Ergebnis dann auch sehr lange, bis ein gewisser Dallas-Spieler rückblickend betrachtet etwas Dummes gemacht hat. Denn wie viele Minuten Nachspielzeit gab es? Ich glaube, offiziell waren es 7 Minuten, aber es wurde länger gespielt. In der 90. plus 7 hat eben, José Martinez hieß er, Innenverteidiger von Dallas, die rote Karte gesehen. Kansas macht mehr oder weniger Konter, rennt aufs Tor zu und Martinez ist halt der letzte Spieler. Der Kansas-Spieler legt sich den Ball vor und Martinez geht halt dann eben nur auf den Mann, als letzter Mann und ja, völlig zu Recht rote Karte. Er ist jetzt nicht hart eingestiegen, aber er hat halt einfach seinen Fuß rausgestreckt, seinen Körper reingestellt und somit den Kansas-Spieler zum Fall gebracht. War einfach dumm. Man kann natürlich erstmal so argumentieren, ja gut, lieber faul ich den Spieler, bevor der Kansas-Spieler durchrennt, jetzt geht's eh nicht mehr lang, pipapo, dann kassiere ich halt die Rot, aber dafür gibt's einen Freistoß und keine 1-zu-1-Situation gegen den Keeper, da ist die Chance höher, dass der Ball nicht reingeht, so. An sich ja durchaus plausibel, aber ja, es gab halt dann noch Nachspielzeit und einen Eckball und aus dem Eckball hat dann unser Zyprinisch, wie nennt man eigentlich die Leute aus Zypern? Zyprinisch?
Zypresse.
Die Zypresse aus Kansas. Ja, Marinos Tsitsinos hat auch sein erstes Saisontor geschossen, beziehungsweise geköpft. Und somit dann in der 90. plus 8 das 2-2 gemacht. Dallas war dann eben somit in der Verlängerung in Unterzahl, musste die ganze Verlängerung in Unterzahl spielen und hat dann komplett versagt. mehr oder weniger, beziehungsweise Kansas hat halt das Zepter dann übernommen. Es gab dann noch ein Eigentor von Edwin Cerrillo, was auch wieder sehr eigenartig war. Sheldon rennt auf den Keeper zu, der Ball wird blockiert, prallt ab und prallt dann von Cerrillos Schulter ins Tor rein. Sehr unglücklich, aber das sollte wurscht sein. Damit hat dann Kansas eben 3-2 die Führung gehabt. Der Deutsche, ich glaube, Volodair wurde dann auch noch eingewechselt in der Nachspielzeit. Und dann hat Sheldon noch selber in der 113. Minute das 4-2 draufgesetzt und somit den Endstand platziert. Ja, ich sage mal so, nach schwacher erster Halbzeit ist Kansas gut in die zweite Halbzeit gestartet, auch sehr stark in die Verlängerung, hat das Überzahlspiel ausgenutzt, was ja auch nicht jeder schafft. Und ich würde mal sagen, ist durchaus verdienter Sieg, kann man sich mal gönnen nach der Scheißsaison und ein bisschen ja, diesen Ruhm genießen, bevor es am Wochenende wieder eine Niederlage hagelt.
Aber das muss man Sporting auch lassen, dass sie mit diesem Kader und mit der Erfahrung, die diese Spieler haben, überhaupt noch so gespielt haben. Sie lagen 2-0 zurück und quasi ist die Zeit schon fast um und trotzdem hat man immer noch die Motivation, da dran zu bleiben und köpft das Ding dann in der quasi letzten Sekunde der Nachspielzeit noch mit ein, dass man zum Ausgleich kommt. Das musst du erstmal schaffen und danach dann natürlich auch genug Motivation zu haben. Na klar, das Momentum liegt dann erstmal auf deiner Seite, aber bei dem Erfahrungsgrad dann trotzdem die Chancen so zu nutzen und dann, klar, das 3-2 war ein bisschen kurios, da war auch ein bisschen Glück mit dabei, aber trotzdem da dann doch so aktiv weiterzuspielen und dann nach vorne zu preschen und da 2 Tore noch zu machen, haben sie sehr gut gemacht und man muss Dallas dann schon sagen, war nicht die beste Leistung, sich da in der letzten Sekunde noch so ein Tor zu fangen, was ein bisschen bitter ist. Also ich fand, dass der Torhüter da nicht gut aussah. Und dann in der Nachspielzeit so einzugehen. Klar, mit einem Mann weniger, aber es gab auch schon andere Teams, die haben viel weniger oder viel mehr Zeit mit deutlich weniger Leuten überbrücken können. Von daher hat in dem Fall Sporting da absolut verdient gewonnen.
Und Dallas hat, glaube ich, auch mit so einer Mischung A, B gerade gespielt, also relativ starr aufgestellt, meine ich jetzt im Kopf zu haben. Also von
Was dem ich auch so gar nicht schlimm finde, man kann, finde ich, im US Open Cup kann man auch den neueren Spielern, die neu im Team sind oder die noch sehr jung sind, kann man auf jeden Fall auch eine Chance geben, dass sie mehr spielen können. Was ich halt nicht leiden kann, ist, wenn du quasi den kompletten Kader auswechselst und mit einem oder maximal 2 Stammspielern antrittst, weil du glaubst, du bist viel stärker als dein Gegner oder weil dir der US Open Cup nichts wert ist. Das ist dann absurd. Bei Sporting dagegen ist natürlich die Situation eine andere. Da ist quasi kein anderer mehr, den man verwenden kann. Und da ist man schon froh, wenn man genug Spieler hat, die man auf den Platz stellen kann und auch noch ein paar Spieler, die man auf der Bank sitzen hat. Und man ist noch froher, wenn man da nicht am Ende mit noch mehr Verletzten rausgeht. Von daher, Sporting ist nochmal anders die Situation. Da macht man es nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach so aus der Not heraus, habe ich den Eindruck. Bei anderen Teams wie zum Beispiel DC United, da sehe ich einfach die Notwendigkeit nicht.
Apropos Spielermangel. Bei Kansas sah es sogar so schlimm aus, dass sie vorm Spiel aus der zweiten Mannschaft einen Spieler ausleihen mussten. Und der hat das ganze Spiel auf der Linksverteidigerposition durchgespielt. Ich glaube, Glass hieß er. Also, wenn man schon Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft ausleihen muss für einen Short-Term-Deal, ja, spricht für sich.
Man kennt es aus der Kreisklasse.
Ja, irgendwie schon.
Dann ja, nimmt man lieber den Pass von irgendjemand anderes, aber Hauptsache man hat genug Spieler auf der Bank und auf dem Platz.
Genau. Da schießt dann einer irgendwie Tore, obwohl er nicht gespielt hat, sozusagen. Ja, eine MLS-Begegnung gab es noch im US Open Cup, nämlich der LAFC gegen Portland. LAFC gewann 2-0. Ich habe jetzt nichts vom Spiel gesehen, ihr?
Die Highlights, aber ich fand, war jetzt auch nichts Besonderes. LAFC war besser.
Ja. Die Mbacke hat ein Tor gemacht. Das weiß ich. Aber das war's auch schon. Ja, sonst, Miami hat noch gegen Tormenta gespielt. Beziehungsweise, sie haben Wrestling gespielt. Wer sich für Wrestling interessiert, kann gern dann bei Sideline reinhören. Die werden auch noch etwas über den US Open Cup und über diese Partie erzählen. und speziell auf das Wrestling-Match eben ansprechen. Und zudem gab es ja noch die Partie Detroit City gegen Louisville City, die es auch dort zu hören gibt. Mit Anne und Shadow Wolf natürlich.
So ist es. So. Es gibt ja am Donnerstag, also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, die Folge kommt dann hoffentlich so schnell wie möglich online. Aber was nicht dabei ist, sind jetzt die Spiele, die heute Nacht stattfinden werden, also am Donnerstag. Da sind auch nochmal etliche MLS-Teams mit dabei. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge.
Genau. Es gibt, glaube ich, auch nur zwei MLS-Partien. Ich glaube, New England, Cincinnati und Nashville gegen Atlanta. Sonst sind das...
Seattle gegen Earthquake.
Ah, Seattle gegen Earthquake ist noch gut.
Minnesota und die Rapids sind auch noch mit dabei.
Ah ja, okay. Ja gut, dann gibt es auch ein bisschen mehr. Aber ja. Da werden wir dann, über diese vier Partien werden wir dann nächste Woche sprechen. Und den Rest gibt's dann eben bei Sideline zu hören. Habt ihr sonst noch was?
Nee?
Nein.
Nein? Gut. Dann würde ich sagen, war's das auch wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns gerne Feedback. Wie immer, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wenn ihr irgendwie Themenvorschläge, Fragen habt, scheut euch nicht, fragt uns. Dann können wir diese aufnehmen in den nächsten Folgen oder euch eben schreiben. Je nachdem. Sonst schaut auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen vorbei. Kommt auf unseren Discord. Link ist in der Beschreibung. Bewertet gern unseren Podcast auf Spotify. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Und das letzte Wort hat wie immer Anne.
Dann Gaba, bitte kümmere dich endlich um die Power Rankings. Bitte.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.